Psychologie und Psychotherapie an der LMU in München inne und hat sich ganz früh mit Fragen beschäftigt, wie die Wirkung von Erfahrungen auf uns ist, von Erfahrungen, die unser Selbst und vor allen Dingen unser Empfinden, unser grundlegendes Empfinden von Sicherheit in der Tiefe erschüttern können. Also mit Traumaforschung und dann Traumatherapie. Er hat in den 90er Jahren für über 10 Jahre mit einem Team, war in Bosnien tätig und hat dort und dann später in anderen Krisen- und Kriegsgebieten traumatherapeutische Ambulanzen und Traumatherapiekapazitäten aufgebaut oder mit aufgebaut. Er leitet seit vielen Jahren das Münchner Institut für Traumatherapie und hat einen Ansatz einer dialogischen und humanistischen Traumatherapie entwickelt und bietet diesen Ansatz auch in einer Weiterbildung an, einer einjährigen Weiterbildung für Therapeuten, Pädagogen und Menschen aus Gesundheitsberufen und bietet diesen Ansatz an der MIT, am MIT in München an und in Kooperation mit uns an der Gestaltakademie in Köln. Vielleicht so viel der Vorrede. Dann, Willi, möchte ich dir zunächst das Wort geben.
Vielen Dank, Konrad. Vielen Dank, Hella und Hannelore. Herzlich willkommen, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Erwartungen sind hoch. Was ich anbieten kann, sind einige Assoziationen zum Thema Arbeiten mit Geflüchteten. Und ich möchte zuerst einmal schon auch auf die Rahmenbedingungen eingehen. Ja? Also, was ist unsere Arbeit oder jetzt habe ich irgendwas verloren. Was ist unsere Situation?
Den habe ich vergessen.
Was hast du vergessen, Konrad?
Du kannst ja, es gibt ja die Möglichkeit, den Ton zu lauter zu stellen.
Nein, ich habe nur gesagt, dass ich mit den Lautsprechern Schwierigkeiten hatte. Das war alles.
Gott sei Dank, endlich ein technisches Problem. Okay, also. Zuerst einmal unsere Situation quasi auf der helfenden Seite, Anführungszeichen, und dann die Situation der Geflüchteten auf der Seite derer, die mittellos abhängig und belastet sind. Ja? Also zuerst einmal die Grundüberlegung ist, dass alles interaktionell ist, auch das Helfen. Das heißt, wir können uns die Frage stellen, außerhalb der üblichen Wahrnehmung einer Helferrolle, was lernen wir von den Geflüchteten? Ja? Ist es die größere Nähe zur allgemein menschlichen existenziellen Situation, die wir gewissermaßen miterfahren können, die wir dadurch auch annehmen können? Aus einer Position einer vermeintlichen Sicherheit heraus. Also vor dem ersten Kontakt mit den Menschen, die jetzt zwischen den Welten leben, ist es wahrscheinlich sinnvoll zu prüfen, was sind unsere Motive, was sind unsere Interessen. Helfen wir zum Beispiel aus einem Gefühl von Überlegenheit heraus, aus einem Gefühl von unverrückbarer Sicherheit heraus? Brauchen wir die Geflüchteten, um unser Überlegenheitsgefühl zu konstruieren, dass wir wichtig sind, dass wir gut sind, dass wir schuldfrei sind, sicher sind? Dass wir hier zu Hause sind. Da können alles Motive sein und es lohnt sich, sich diese Motive anzuschauen, bevor und während wir mit den Menschen in ihrer Extremsituation Kontakt aufnehmen. Solche Motive sind nicht per se schlecht, aber es ist sinnvoll, sich die anzuschauen und aufzupassen, dass wir hier nicht in einzelne Fallen tappen. Ich appelliere auch zu diesen eigenen Motiven ob sie jetzt lauter oder nicht lauter erscheinen mögen, zu stehen. Sind die Heimischen, die jetzt hier helfen, nicht von einer gewissen Perspektive aus betrachtet, auch Unterlegene, nicht nur Überlegene? Und zwar, wenn man zwischen und unter den Sicheren lebt, als Geflüchteter, ja, lebt man dann nicht auch in einer Wirklichkeit, die unter gegebenen Umständen vielleicht die wahrere Wirklichkeit ist? Also jenseits von fragwürdig gewordener Idylle von Geborgenheit, Sicherheit in der Erbengesellschaft. Ja? Vielleicht ist geflüchtet sein ein Modell für wirkliches Leben in der Zukunft. Ja? Gibt es so etwas wie die Würde der Mittellosen, die wir unterstützen können in der Arbeit mit diesen Menschen? Ja? Gibt es die Würde der Abhängigen, der Heimatlosen? Und können wir das annehmen, dass die auch würdevoll sind? Und können wir die Heimat im Gegenwärtigen, in der Begegnung unterstützen? Und wie? Die Grundhaltung ist, ich weiß nicht wirklich, wer du bist und was du erlebst, doch ich möchte mich der Begegnung mit dir öffnen und in die Begegnung eintreten. Am Rande des Abgrunds zur Hölle. Und wir schauen beide dorthin. Und dennoch, wir wissen nicht, was ist in dir und was ist in mir. So ein paar Gedanken jetzt zur Situation der helfenden Seite. Und jetzt ein paar Gedanken zur Situation als Geflüchtete. Man kann sagen, sie sind irgendwie aus der Welt gefallen. Plötzlich, von heute auf morgen. Es müssen da wohl Entscheidungen da gewesen sein, seine Sachen zu packen und zu gehen. Man hat das Überleben gewonnen, vorläufig, aber um einen hohen Preis. Vermutlich wird man nie mehr zurück können. Und wenn man physisch zurückkehrt, es ist nicht mehr der Ort, den man verlassen hat. Das realisieren vielleicht viele noch nicht wirklich, die hier angekommen sind. Aber sie werden nicht dorthin zurückkehren können, wo sie herkommen, und sie werden hier vielleicht nie wirklich voll ankommen können. Sie leben in einer Welt dazwischen, und diese Welt dazwischen ist vielleicht mittlerweile die größte Nation auf der Erde. Das heißt, die Menschen in diesen Zwischenwelten sind vielleicht mittlerweile mehrere als die, die immer zu Hause geblieben sind. Also das möchte ich einfach mal kurz zu bedenken. Eine Kollegin, die vor vielen Jahren hier nach, aus der Ukraine nach Deutschland gekommen ist, sich hier durchgerackert hat, mit Bürotätigkeiten daneben studiert hat, Therapeutin geworden ist, deren Mutter und Vater sind in Kiew. Und der Bruder wird eingezogen. Die Telefonleitung klappt nicht, weil die zwischendurch keinen Akku haben. Das heißt, der Stress dieser Frau ist enorm. Die Mutter möchte weg, der Vater sagt, er bleibt. Der Vater ist Ukrainer, die Mutter ist Russin. Also solche Konstellationen, wie sie häufig dort vorkommen. Ja? Ich bringe das Beispiel nur, um zu zeigen, wie zerrissen auf der Seite der Geflüchteten deren Welt jetzt gerade ist. Sie sind abhängig in dieser Situation von Menschen. Sie sind Abhängigkeit von der eigenen Körpergebundenheit, von den Bedürfnissen. Man muss was essen, man muss eine Toilette haben, man muss Wasser trinken können, man muss sich waschen können und umziehen und so weiter. Und das alles in einem völlig fremden Ambiente. Das heißt, die Menschen sind in einem psychischen und physischen Ausnahmezustand. Und haben Skills, erstaunlicherweise, sich mit diesem Ausnahmezustand zu arrangieren. Und die Frage ist nun, wie können Therapeutinnen, Pädagoginnen, Beraterinnen hier unterstützend zur Verfügung stehen und gleichzeitig den Boden ihres eigenen Lebens und ihrer eigenen Wirklichkeit zu wahren. Also die Geflüchteten erleben eine Ohnmacht. Sie erleben sich als wertlos. Sie krallen sich an all dem fest, denn dort ist ihre Wertigkeit noch gebunden. Und dieser Versuch, sie gegen die Ohnmacht und gegen die Selbstabwertung aufzulehnen, kann dysfunktional sein für die Bewältigung der gegenwärtigen Situation. Also, dass man rigide wird, weil man seinen Wert halten möchte. Und sie müssen dankbar sein, denen, die ihnen jetzt helfen. Und zwar paradoxerweise Menschen dankbar sein, die alles haben. Die denen, als sie noch dort waren, aus deren Perspektive nicht ausreichend in dem Kampf gegen den Aggressor geholfen haben, weil sie ihren eigenen Wohlstand, ihre bürgerliche Sicherheit nicht riskieren wollten. Also die Menschen tauchen jetzt in ein fremdes Leben ein, werden lebenslang begleitet werden und möglicherweise diesen Zwang zur Dankbarkeit eines Tages auch wirklich hassen. Den immer fremdbleibenden Heimischen gegenüber. Also eine Art Unterwerfung, die im Zwang zur Dankbarkeit steckt. Ich möchte einfach ganz kurz auf das Schicksal der sudetendeutschen Vertriebenen hier in Bayern hinweisen. Die sudetendeutschen Vertriebenen in Bayern sind jetzt 2, 3 Generationen später immer noch nicht wirklich integriert. Ja, sie sind immer noch nicht Bayern. Man hört immer noch ein bisschen den Akzent, den unterschiedlichen. Und es gibt unsichtbare Grenzen zwischen ihnen und der Bevölkerung, die immer hier gelebt hat. Das heißt, ich will damit sagen, dass dieses in eine andere fremde Welt eintauchen bedeutet, dass das Fremde lange fremd bleiben wird. Hannah Arendt hat 1943, als sie dann aus Deutschland emigriert ist, geschrieben, dass sie, wir haben unser Zuhause und damit die Vertrautheit des Alltags verloren. Wir haben damit unsere Sprache verloren und die Einfachheit unserer Gebärden und den ungezwungenen Ausdruck unserer Gefühle. Das heißt, alles, was so ganz von selber und ohne Nachdenken einfach in einer vertrauten Welt gelingt und stattfindet, ist weg. Ja. So viel einfach quasi als Einleitung. Ich habe meine Redezeit damit mit der Einleitung eigentlich schon fast verbraucht. Ich will nur sagen, willkommen in der Welt der Heimatlosen. Und zwar dieses Willkommen ausgesprochen den Flüchtlingen gegenüber und ihren Helfern. Ja, auch die Helfer willkommen in der Welt der Heimatlosen. Setzt euch mit eurer eigenen Heimatlosigkeit auseinander und tastet euch da zu anderen Formen der Wahrnehmung eurer Existenz und eurer Wirklichkeit vor, als es in den Routinen des sicheren, vermeintlich sicheren Alltags gelingt. Denn was ist Sicherheit? Sicherheit ist eine Konstruktion durch Gewohnheit, durch Wiederholung, durch Gleichbleibendes. Und das Sicherheitsgefühl kann sehr schnell kippen, wenn diese Gewohnheit und dieses Gleichbleibende plötzlich einem unter dem Boden wegrutscht. Ist vielleicht der Geflüchtete der Mensch der Zukunft, der besser überleben kann, wenn irgendwann wir vielleicht alle Geflüchtete sein werden, vor den Atomwolken, vor den Klimakatastrophen, mit Dürre, Überschwemmungen, steigende Meere, verpestete Meere oder geflüchtet vor den menschenverachtenden Diktatoren oder der totalen staatlichen Überwachung und Fremdkontrolle. Helferinnen wofür? Helferinnen wobei? Helfen beim Heimatfinden. Ich tendiere dazu, hier eher mit einem Nein zu antworten. Diese Erfahrung nicht, wenn möglich, nicht nutzen, um wieder in alte nationale und geografische Heimatskonzepte zurückzuverfallen und zu lernen, dass die Heimat der Menschen in ihren Beziehungen ist und dass wir Modell sein können für diese Heimat in den Beziehungen, wenn wir mit den Geflüchteten arbeiten, jetzt in den Auffanglagern und Flüchtlingsunterkünften. Ja? Ich weiß jetzt nicht, habe ich jetzt meine 10 Minuten schon verbraucht, Konrad?
Ja, danke, Willi. Du hast uns so sehr spürbar einen Eindruck gegeben in die Dimensionen, mit denen wir da begegnen.
Okay, ich möchte trotzdem jetzt noch, bevor ich aufhöre, noch einmal ganz kurz darauf hinweisen. Und was geschieht in diesen Wochen eigentlich mit den afrikanischen, mit den syrischen, mit den afghanischen, mit den jemenitischen, mit den mittelamerikanischen und so weiter Flüchtlingen, während wir uns alle jetzt mit den Ukrainerinnen beschäftigen? Gut, dass wir uns mit den Ukrainerinnen beschäftigen, aber vergessen wir nicht das Elend aller anderen Flüchtlinge auf dieser Welt und hier bei uns in diesem Land. Ja. Das ist ein Appell, den ich noch aussprechen wollte. Ja. Gut. Ich möchte jetzt nicht zu irgendwelchen Methoden oder Skills oder Themen kommen. Ich denke, dass das schon in den Gesprächsbeiträgen jetzt von Ihrer Seite und den Fragen dann auftauchen wird, was euch davon interessiert. Und dann können wir hier spezifischer darauf eingehen, als wenn ich jetzt in den Vortrag fortfahre. Gut, ich würde hier schließen, Herr Konrad. Ist das okay? Mhm.
Ja. Gut, ich werde jetzt erstmal die Aufzeichnung stoppen.